Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Wir sind völlig freiwillig hier und sehr gerne da. Ich möchte den Bibelvers, den der Simi am Anfang aus Psalm 119, Vers 162 gelesen hat, durch drei weitere Verse ergänzen, damit wir sozusagen im Rahmen bleiben. Der erste Vers auch noch aus dem Alten Testament, also ziemlich am Anfang der Bibel, aus 5. Mose 32, Vers 47. Es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Dann ein Wort von Jesus aus Johannes 6. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Und zur Abrundung ein Wort vom Apostel Paulus aus Kolosser 3, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Ich habe noch nie eine Predigt mit 16 Punkten gehalten, heute ist das erste Mal, wahrscheinlich auch das letzte. Ich möchte Sie zu einem einzigen Satz einladen, dass Sie den nachsprechen und zwar so richtig gern. Und dieser Satz heißt, ich bin froh, dass die Bibel so dick ist. Ja, ich weiß, die meisten hätten da so ein 180-Minuten-Video, gell? Gibt's aber nicht. Überhaupt, es ist ja schwer zu sagen, wie dick die Bibeln eigentlich sind. Wenn jemand da vorher nicht Kontakt hatte und er sieht dann jemand mit so einem doch kleinen Teil, dann würde er sagen, naja, das kriegst du in 3 Tagen durchgelesen. Dann trifft er aber 10 Minuten später, der hat sowas in der Hand und er hat jetzt keine Ahnung, dass das irgendwie das Gleiche ist. Und er hat natürlich einen Mordsrespekt und sagt, das kriege ich ja nie durch. Ich meine, die Sache hat ja so 2 Geheimnisse. Das erste Geheimnis heißt Dünndruckpapier. Und das zweite Geheimnis heißt sehr kleine Buchstaben. Das heißt, wir müssen sozusagen das mal übersetzen in normale Bücher. Also Dünndruckpapier oder statt Dünndruckpapier, normales Papier, gibt solch einen Klotz. Aber dieser Klotz hat immer noch viel zu kleine Buchstaben verglichen mit Ihrem Kochbuch oder dem Roman, den Sie zuletzt gelesen haben. Wir müssten eigentlich fairerweise von einer Stärke von 20 bis 25 Zentimetern ausgehen. Also die vielleicht schmerzhafte Erkenntnis, die Bibel ist nicht schlank. Sie ist auch nicht vollschlank. Sie ist dick, richtig dick und für viele Leute unzumutbar dick. Haben Sie jedenfalls den Eindruck. Die Sache wird dadurch kompliziert, dass nur wenige Menschen als Leseratten geboren werden. Es gibt ja Leute, die würden alles lesen, selbst das Telefonbuch, wenn nichts anderes da ist. Aber die meisten Menschen ticken nicht so. Die meisten müssen sorgsam an Lesen herangeführt oder verführt werden und die Kondition hält dann auch nicht so arg lange. Und jetzt kommen die Christen, haben 2000 Jahre schon dasselbe Buch und auch Christen kommen nicht als Leseratten auf die Welt. Also wir haben heute Morgen zu tun. Wie hieß der Satz? Ich bin froh, dass die Bibel so dick ist. Wenn ich nicht so verkabelt wäre, würde ich jetzt meine Jacke ausziehen und sie so hinhalten. Ich möchte es gerne 16 Sätze sagen und mit jedem Satz Ihnen sozusagen einen warmen Mantel hinhalten, dass Sie da reinschlupfen können und dass die Überzeugung wächst, das ist etwas ganz tief Gutes, dass die Bibel so dick ist. 16 Gründe, also ich sage jetzt ganz oft ich, habe aber keine Lust dauernd von mir zu reden, ich meine eigentlich Sie oder euch, darf man euch sagen, gell? Also dann umgekehrt auch, ja, Eckhart heiße ich, meine Frau heißt Gerlinde. 16 Gründe, warum ich mich freuen würde, wenn ihr das auch so seht. Der erste ganz einfach. Ich bin froh, dass die Bibel so dick ist, weil ich Menschen kennengelernt habe, in deren Leben die Bibel einen festen und guten Platz hat. Das hat mich beeindruckt. Mit 15, 16, ich bin ja in den christlichen Jugendkreis gegangen, nicht wegen der Bibel, sondern wegen Tischtennis und Volleyball. Aber da gab es Typen, die hatten es dauernd mit der Bibel. Ich habe das am Anfang in Kauf genommen und über Monate langsam wuchs da ein bestimmtes Interesse. Die Typen waren irgendwie nett und toll und sportlich und dann kam irgendwie die Bibel rein. Oder ich denke in der Studienzeit in Heidelberg, da war ein Elektriker bei der Heidelberger Straßenbahn, der musste um 7 Uhr anfangen, hat eine halbe Stunde Fahrzeit zur Arbeitsstelle, stand aber um 5 Uhr auf, um Zeit für die Bibel zu halten. Das ist die Zeit, wo manche Studenten gerade ins Bett gehen. Und er hat das durchgezogen und man hatte nicht den Eindruck, dass er sich da jeden Morgen quälen muss, sondern der hatte irgendwie den Eindruck, besser könnte er den Tag gar nicht anfangen. Der zweite Satz, ich bin froh, dass die Bibel so dick ist, weil dieses Buch mein Herz erobert hat. Mein Herz, das ist bis heute eine ziemlich problematische Angelegenheit. Das ist irgendwie eine Größe, mit der ich nicht richtig zurechtkomme. Dieses Herz ist für jeden Blödsinn gut, trotz aller positiven Sehnsüchte. Und jetzt zu wissen, ein dickes Buch, das mir dauernd sagt, dass ich mit meinem komplizierten Herzen einen Stammplatz im Herzen Gottes habe, das lasse ich mir gerne sagen. Man hat ja dann früh gesagt, also spätestens im 7. Jahrhundert kam das auf, die Bibel sei ein Liebesbrief Gottes an uns. Zugegeben ein etwas dicker Liebesbrief, aber in der Tat ein Liebesbrief, ein Herz bekommen, das Herz erobern lassen und sich freuen, dass die Bibel so dick ist. Der dritte Satz, ich bin froh, dass die Bibel so dick ist, weil ich in dem Buch, das mich am härtesten kritisiert, nicht verachtet werde. Mir geht es wie den meisten Leuten, ich werde lieber gelobt als kritisiert. Und ich merke doch dauernd, die Bibel ist nicht einfach Wasser auf meine Mühle. Es ist eben nicht das Buch, in dem der liebe Gott den ganzen Tag nicht anderes zu tun hat, als den Eckhart Hagedorn zu bestätigen. Der wird da so massiv in Frage gestellt, auch nach 40 Jahren Christ sein, 48 Jahren, dass es schwer ist mit diesem Buch oder dass dieses Buch es schwer hat mit mir. Aber dieses Buch schickt mich nicht auf den Weg der Selbstverachtung, sondern hier kommt mir eine ganz große Fairness entgegen. Gott verachtet mich nicht. Das macht mir Hoffnung. Der vierte Satz, ich bin froh, dass die Bibel so dick ist, weil ich lernen möchte, dass Gottes Interessen Vorfahrt haben. Ne, ihr sagt Vortritt, sagt ihr, ne? Gut, also dass Gottes Interessen Vortritt haben, das merkt man ja zum Beispiel beim Unser Vater. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. William Penn, nachdem in den USA der Bundesstaat Pennsylvania seinen Namen hat, wenn ich richtig informiert bin, hat den Satz gesagt schon vor, was wird sein, 300 Jahren, die Menschen müssen sich entscheiden, sich von Gott regieren zu lassen oder sie verurteilen sich dazu, von Tyrannen beherrscht zu werden. Und es gibt auch einen Tyrannen, der sitzt in uns selber. An dieser Stelle ist das etwas tief Barmherziges, wenn man ein ganz, ganz dickes Buch in die Hand gedrückt kriegt, das ein Buch ist zur Umschulung fürs Leben, zur Umschulung hin für Gottes Interessen. Der fünfte Satz, ich bin froh, dass die Bibel so dick ist, weil ich nicht möchte, dass meine Einmaligkeit zur Einsamkeit verkommt. Wir sind ja in den letzten 20 Jahren dauernd so stolz, dass wir so einmalig sind. Und was wir alles aufzählen. langsam. Es ist schon gut, dass ihr nicht so einmalig seid. Nicht? Wenn der Simi zum Doktor geht, weil ihm das Knie wehtut und der Doktor murmelt das Wort Meniskus und am nächsten Tag käme einer, der hat den Meniskus oben hinterm rechten Ohr, weil er ja so einmalig ist. Und der Dritte hat den Meniskus da, wo die andere Leute die Galle haben, dann hört Medizin auf, möglich zu sein und die Menschheit wird innerhalb von 2 Wochen aussterben. Gut, dass wir nicht nur einmalig sind, aber es stimmt natürlich, was heißt natürlich, Gott sei Dank stimmt es so, dass Gott jeden von uns als Person im Blick hat, dass er sagt, ich verwechsel dich mit niemandem. Das wird aber auch heißen, du musst dich jetzt auch gar nicht künstlich von anderen abgrenzen, um dich selber zu gewinnen. Das haut ja in der Regel auch nicht hin. Wer immer nur nach seiner Einzigartigkeit fragt, der wird eigentlich unendlich einsam. Und jetzt komme ich als Christ in eine Gemeinde von Brüdern und Schwestern. Wir haben es ja schon verraten, wir haben es da oben mehr so mit Strand, aber eben nicht so Karibik und Palmen und so ein Kram, sondern richtig Nordfriesland, so kurz vor den Eisbären. Und das ist ganz toll. Und an der Ostsee hat vor über 200 Jahren Caspar David Friedrich ein Bild gemalt, das dann der preußische König fürs Museum gekauft hat. Das hieß Mönch am Meer. Da war unten erstmal, wie das am Meer so ist, Sandstrand und dahinter Meer, wo die Wellen sich ein bisschen kräuselten. Und dann war so mindestens 80% von dem Bild war Himmel, ziemlich duster, ein recht melancholisches Bild. Und so in der Mitte, mit den Füßen da im Sand und mit dem Kopf schon ein bisschen im dunklen Himmel, geht da so ein ganz einsamer Mönch. Also richtig was für, wenn du noch nicht Depri bist, da hast du hier eine echte Chance. Dieses Bild ist eins meiner Lieblingsbilder. Warum? Weil es mir sagt, das bist du nicht. Diese Einsamkeit ist nicht das, wozu Gott dich verdonnert hat. Nun guck dir mal dieses dicke Buch an und schau an, in welcher Gemeinschaft du dich vorfindest. Dass du Brüder und Schwestern kriegst, quer durch die Jahrhunderte. Ist ja toll, wenn ihr untereinander befreundet seid, aber ihr braucht auch dringend Freunde, die mal so 300 Jahre älter seid als ihr oder 1200 Jahre älter. Wir gehören quer durch die Generationen zusammen. Und soll uns niemand sagen, wir seien von gestern, wir sind viel älter. Ja? Und an dieser Stelle, wir Einmaligen, wir kommen in Gemeinschaft rein, gehören zum Volk Gottes, gehören zum Leib Christi, bilden den Tempel Christi. Ja, wir werden sogar Braut Christi genannt. Und da tut es unendlich gut, zusammenzufinden. 6. Punkt. Ich bin froh, dass die Bibel so dick ist, weil sich uns Tag für Tag so furchtbar viele Themen aufdrängen. Wofür sollen wir uns alles interessieren und wenn es geht, dann auch noch engagieren? Und da lebe ich dann nicht mehr, da werde ich nur noch gelebt. Und die Forderungsgesellschaft, in der wir uns gegenwärtig befinden, die bringt ja jeden Tag neue Themen und wir haben ja noch keine 1% der alten Themen aufgearbeitet. Und da möchte ich gern sortieren lernen, welche Themen Gott für uns hat und welche wir sein lassen können. In einem christlichen Gebetskalender fand ich ein kleines Gebet, das muss ich euch unbedingt vorlesen. Da betet einer: Gib uns, dass wir den Weg zu deinen Gedanken finden, Tag für Tag und Stunde für Stunde. Lass uns nach und nach werden, wofür du uns schufst. Gib uns deinen Blick, stell uns an deine Seite, mach uns gelehrig in deinem Wort, das das ganze Leben hell macht und verwandelt. Wer so betet, der wird Interesse an einem Buch kriegen, das so dick ist, wie die Bibel nun mal ist. Der siebte Punkt, ein paar werdet ihr merken, hängen auch untereinander ein bisschen zusammen. Ich bin froh, dass die Bibel so dick ist, weil ich nicht immer nur ich sagen will, sondern lernen möchte, wir zu sagen. Ich habe in Heidelberg unter anderem bei einem Professor studiert, der stammte aus Grindelwald. Der war der Sohn vom Posthalter in Grindelwald. Und er hat immer wieder gesagt, die Christen im 20. Jahrhundert, die haben Gott das Wir geklaut. Die können bloß noch Ich sagen. Und wenn sie singen, ich, 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 ich. Da war ein Gottesdienst und da wurde Psalm 23 vorgelesen. Und der ihn gelesen hat, der hat es besonders gut machen wollen und hat die Sache voll in den Sand gesetzt. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Au und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße. Boah. Der hatte was ganz Gutes im Sinn. Der wollte eigentlich sagen, das ist ein sehr persönlicher Psalm und jetzt sprich du mit deinem Ich ihn nach. Aber was hat er gemacht? Er hat den ganzen schönen Psalm kaputt gemacht. Das klang dann so, der Herr ist mein, aber nicht dein Hirte. Er weidet mich, aber nicht dich auf einer grünen Aue und so weiter. Ich möchte gern neu wir sagen lernen und nicht nur ich. Achter Punkt. Ich bin froh, dass die Bibel so dick ist, weil mein Leben so dünn ist. Weil mein Leben kein großes Ganzes ist, sondern nur ein Bruchstück, ein Fragment, und das bleibt es auch. Ich werde jetzt im Januar 65, aber zum Glück hat man mir das auch schon mit 20 gesagt. Mein bisschen kleines, zerbrechliches Leben, was soll man da groß zu sagen? Aber in der Bibel komme ich es zu tun mit dem Spezialisten fürs große Ganze. Ich will das an Achim deutlich machen. Achim hatte mit mir studiert und war dann für 2 Jahre mit seiner Frau und dem ersten Kind nach Brasilien gegangen und da war die Frau wieder schwanger geworden und Achim sollte helfen an einem Seminar als Lehrer und dann kam ein betrunkener Autofahrer und hat den Achim totgefahren. Und dann saßen wir in einer Kirche in Hessen, da vorne der Sarg mit dem, was von Achim noch übrig war. Und ich denke, Mensch, was war das denn? Die paar Jahre, 7 Jahre Studium für 2 Jahre Wirksamkeit, das ist doch ein so ärgerliches Bruchstück. Eine solche Kleinigkeit, das war doch irgendwie größer angelegt. Aber noch während des Gottesdienstes ging es mir durch den Sinn, du bist da nicht auf einem guten Weg. Was da passiert ist, ist, dass Gott ein Leben, das er so angelegt hat, wie er wollte, jetzt gnädig vollendet hatte. Das war ein Gedanke, an den musste ich mich erst mal gewöhnen. Aber in einer solchen Situation vertrauen können, dass dieses kleine Bruchstück ein von Gott ganz hoch geachtetes Bruchstück ist und dass wir es sehen dürfen im Vorstein dessen, dass das große Ganze kommt. Das möchte ich mir gerne von diesem dicken Buch immer wieder sagen lassen. Ich bin froh, das ist jetzt Punkt 9. Dass die Bibel so dick ist, weil wir hier dem Gott begegnet, der eine bessere Kondition hat als wir alle, auch die Sportlichen unter uns. Also mit dem Carsten einen Wettlauf zu machen, da würde ich gar nicht erst antreten. Aber ich sage mal so, wir sind im Augenblick ja alle Sprinter. Unser Leben hat ja ein Tempo drauf, da kommen viele gar nicht mehr richtig mit. In den alten Bibeln steht ja noch bei Psalm 90, unser Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Wir benehmen uns aber, als stünde da, unser Leben wäre 20 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 30 Jahre. Und was ist, wenn wir das machen? Wir kriegen natürlich in der zweiten Halbzeit gewaltige Konditionsschwächen. Und nun komme ich an ein Buch, das viel Zeit braucht. Das manchmal sagt, also wenn du keine Zeit nimmst, dann rede ich auch nicht mit dir. Und dann kommt etwas in mein Leben rein, das ist ganz gut. Das ist auch noch mehr als das, was wir heute unter Entschleunigung verstehen. Ich merke in der Geschichte Gottes mit seinem Volk, der kann diese Strecke mitgehen. Nicht nur die Wüstenstrecken da, 40 Jahre bis zum gelobten Land. Der geht durch die Jahrhunderte mit, auch 1000 Jahre, da kriegt dieser Gott keinen Muskelkater. Und wir kleinen Winzlingen, die wir doch recht schnell Muskelkater kriegen, ob in den Füßen oder im Kopf, je nachdem, wir gehören mit diesem Gott zusammen, der Kondition hat für uns alle. Das finde ich toll. 10. Punkt. Ich bin froh, dass die Bibel so dick ist, weil der Gott der Bibel nicht zur Kur muss. Ich muss das kurz erklären. In der Schule, Religionsunterricht, große Pause, der Direktor kommt auf mich zu, Herr Pfarrer, also ich bin eigentlich landeskirchlicher Pfarrer in der Nähe von Heidelberg gewesen. Herr Pfarrer, die Frau sowieso ist krank geworden, können Sie nicht die nächste Stunde vertreten? Und schiebt mich da in eine Klasse, die ich noch nie gesehen habe, so 12- bis 14-Jährige, und jetzt versuchst du halt unvorbereitet irgendwas mit denen zu machen. Und dann ergab sich ein Gespräch, irgendwie hatten sie es mit Problemen. Und 13-Jährige wissen schon sehr gut, was Probleme sind. Und manche haben so viel, dass sie kaum noch laufen können mit den Problemen. Und auf einmal meldet sich einer, wir nennen ihn einfach mal Tim, und dann konnte man, und er sagte was, was ihm gerade in den Kopf kam, und dann konnte man ihm direkt beim Denken zugucken. Er fing an mit, ja, wir alle haben Probleme. Und weil der wusste, also jetzt ist ja so angesagte Rallye-Stunde improvisiert, ja, manche gehen dann zum Pfarrer. Nächster Gedanke, also ich habe die ganze Zeit die Klappe gehalten, ja, aber der Pfarrer hat ja auch Probleme. Wo geht der denn hin? Und dann wusste er, also die nächste Stufe heißt, ja, der geht dann zum Dekan. Und wieder so mit evangelisch-katholisch, da war er nicht ganz sattelfest und sagte, ja, aber der hat ja auch Probleme. Ja, der geht zum Bischof und der Bischof geht zum Papst. Ja, und der Papst geht zu Gott. Soweit alles nachvollziehbar. Und dann kam der Satz, der hat mich hier aus der Fassung gebracht. Dann müsste Gott eigentlich oft in Kur gehen. Was der sich alles anhören muss. Wer alles bei dem klingelt zu den möglichen und unmöglichen Zeiten. Ich bin dann nach der Stunde zu ihm hin und habe gesagt, du Tim, du hast hier sowas Grandioses gesagt. Ich bitte dich herzlich, darf ich das weitererzählen? Ich kann mir vorstellen, dass das viele Leute brauchen können, was du da gesagt hast. Und dann hat Tim mir das erlaubt, sodass ich jetzt hier keine Privatangelegenheit von Tim hier breit trete. Das ist also genehmigt. Und jetzt zu merken, der Gott, der sich so viel anhören muss. Nicht? Also ein guter Seelsorger, wenn der einen Tag lang dauernd Ratsuchende willkommen geheißen hat, der ist ja abends sowas von platt. Und zu sagen, wir haben es mit einem Gott zu tun, der hält das aus. Dem macht das nichts aus, wenn noch jemand kommt, der freut sich sogar. Der muss nicht in Kur. Man trifft Gott oft in der Reha, aber da ist er nicht zur Reha, sondern da kümmert er sich um die Leute, die in der Reha sind. Also, ich bin froh, dass die Bibel so dick ist, weil der Gott der Bibel nicht zur Kur muss. 11. Punkt, oder wie ist das mit eurer Uhr? Oh ja, ich habe noch eine Minute für 6 Punkte. Gut. Ich bin froh, dass die Bibel so dick ist, weil ich mir vorkomme wie ein alter Veloreifen, dem einfach immer wieder die Luft ausgeht und den man wieder aufpumpen muss. So geht mein Christsein. Ich bin heute Morgen bei meinem Velo vorbeigekommen. Ich habe meinem Veloreifen Unrecht getan. Der ist immer noch prall aufgepumpt. Irgendwie versteht er das Leben besser als ich. Mir geht dauernd irgendwie die Luft aus und Gottes Geist muss mich wieder irgendwie aufpumpen. Und dazu nimmt er dieses so unverschämt dicke Buch und das geht. 12. Punkt. Ich bin froh, dass die Bibel so dick ist, weil ich Gott wirklich nötig habe, und zwar je länger, je mehr. Ich habe da jetzt ein Buch geschrieben, da fette Beute, und deswegen hat der Simi mich ja auch eingeladen. Und manchmal habe ich Angst, was vielleicht die Leser und Leserinnen meines Buches von mir denken. Dass das ein Christ ist, der es wirklich so jetzt alles erreicht hat, der ein ganz, ganz tolles Verhältnis zur Bibel hat. Und die merken gar nicht, wie oft ich neu anfangen muss. Was ich für ein Stümper bin, auch nach fast einem halben Jahrhundert Bibel lesen. Wie sehr Gott immer wieder neu bei mir ansetzen muss. Beim dänischen Philosophen Søren Kierkegaard, Jahrgang 1813, lese ich den Satz, Gott nötig zu haben, ist die größte Vollkommenheit. Das ist ein Satz, der stellt die ganze Welt auf den Kopf. Aber Gott sei Dank stimmt er. Gott nötig zu haben und ihm das auch zu sagen. Und weil man Gott nötig hat, sich diesem dicken Buch auszusetzen und für es dicke viel Zeit zu haben, das ist das, worum es Gott bei uns geht. Ich denke manchmal an meine erste Bibel. Ich kam zum Glauben und kriegte dann eine gebrauchte in die Hand gedrückt, Frakturschrift, also eine so richtige Bleiwüste. Und ich habe dann versucht, mit dieser Bibel ins Christsein hineinzufinden. Ich weiß noch, der zweite Tag meines Christseins wäre fast der letzte gewesen. Ich hatte den Eindruck, dass das geht für mich nicht. Ich bin dann zu einem etwa 10, 15 Jahre älteren Christen gegangen und der hat mich dann so halbwegs wieder gerade gebogen, dass es für die nächsten 3, 4 Tage ging. Aber mein Start war alles andere als glänzend. Schon holprig wäre eine Beschönigung gewesen. Zu merken, ich passe nicht zu Jesus. Ich bin froh, dass die Bibel so dick ist, weil Jesus nicht zu mir passt. Der ist so anders als ich. Und das habe ich im ersten halben Jahr meines Christseins deutlich gemerkt. Der ist so anders als ich. Und eigentlich müsste der mich fortschicken, weil er sagt, komm, das ist sowas von unpassend, wir zwei. Vielleicht geht es euch ähnlich, dass ihr auch solche Erlebnisse gemacht habt. Und jetzt aus diesem dicken Buch zu hören, es ist ihm gerade recht so. Er sagt, das weiß ich doch längst, dass du nicht zu mir passt. Aber bitte, 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 komm in meine Nähe. Wo willst du denn hin, wenn nicht zu mir? Und das macht mir dieses dicke Buch deutlich. 14. Ich bin froh, dass die Bibel so dick ist, weil Gott, der Heilige Geist, dieses Buch höher schätzt als wir. Das ist das Lieblingsbuch des Heiligen Geistes. Kein Wunder, der hat ja auch daran mitgeschrieben. Man passt ja auf seine Bücher auf. Und jetzt zu merken, dass da, wo ich dieses Wort aufschlage, mich ihm auszusetzen versuche, Gottes Geist unermüdlich tätig wird. Er ist ein wirklicher Schwerarbeiter, aber er lässt sich diese Mühe nicht verdrießen. Und wenn ich wieder dabei bin, meine eigene Langeweile in dieses Buch hineinzutragen, dann wird das natürlich eine langweilige Bibel. Wenn Gott, der Heilige Geist, einem deutlich macht, hey, die Langeweile, die kam nicht aus diesem Buch, die kam von dir. Und jetzt guck doch noch mal genauer hin, dann wird aber Schluss sein mit der Langeweile. Zweitletzte Sache. Ich bin froh, dass die Bibel so dick ist, weil ich eine Ahnung davon bekommen habe, dass Gott immer noch größer ist als das, was ich bisher von ihm gemerkt habe. Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus, dass ihr begreifen könnt, welches die Breite, die Höhe, die Länge und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft. Hineinfinden in die Dimensionen der Gotteserkenntnis. Gottversteher zu werden. Leute, die merken, wie Gott tickt. Das ist ja manchmal so beim Christwerden. Vorher haben die Leute den Eindruck, Christsein ist so ähnlich wie eingesperrt werden in eine ganz enge Gefängniszelle. Und aus irgendwelchen Gründen passiert es dann doch, dass sie Christen werden und denken, hoppla, ich habe mich getäuscht. Ich bin ja gar nicht im Knast gelandet. Dieses Zimmer, in dem ich mich vorfinde, das ist geräumiger als alles, was ich bisher bewohnt habe. Und dann wohnt man sich ein in diesem großen Zimmer und merkt, immer wenn ich meine, ich komme an die Wand, geht das noch ein paar Schritte weiter. Also der Glaube ist mindestens so groß wie eine Turnhalle. Und wenn ich mich da so ein bisschen dran gewöhnt habe, merke ich, na von wegen, das ist alles viel, viel, viel größer. Und an dieser Stelle ist noch kein Christ an eine Grenze gekommen. Und zu merken, ich werde in immer größere Dimensionen hineingeführt, dazu ist dieses dicke Buch da. Und jetzt zum Schluss, bevor der Simi mich abklemmt, auch nochmal ein ganz persönliches Wort, aber wirklich wieder eins für euch zum Reinschlupfen. Ich bin froh, dass die Bibel so dick ist, weil ich da erwartet werde. Es ist ja nicht so, dass Gott sagt, ah, da bist du mit deinen mehr oder weniger begrenzten Lesefähigkeiten und Wünschen und da ist jetzt ein dickes Buch und bitte, es ist mein göttlicher Wille, dass du dieses Pensum jetzt abarbeitest. Oder es ist auch nicht so, dass wir die ganze Sache völlig ohne Gott denken können. Einfach hier ein dickes Buch, da ein Leser und jetzt müssen die beiden sehen, wie sie miteinander klarkommen. Sondern es ist ja von der ersten bis zur letzten Seite ein Beziehungsbuch. Und da, wenn ich morgens wach werde, nicht den Gedanken denken müssen, ach, schon ein Tag, der mit Bibel beginnt. Ja, das ist so, wie manche Leute sagen, wie kann ein Tag gut werden, der mit Aufstehen beginnt? Ja, die religiöse Variante, wie kann ein Tag gut werden, der mit Bibellesen beginnt? Nein, sondern jetzt zu sehen, ich werde erwartet, ich werde begrüßt. Da möchte mir jemand was sagen und der braucht halt ein bisschen Zeit, dass er mir das sagen kann. Der will mit mir durch diesen Tag gehen. Das ist eine ganz hohe Würde. Dass die Bibel so dick ist, das zeigt, was Gott uns zutraut. Das zeigt, welche Würde er uns schenkt und wie tief und innig die Beziehungen sein sollen, die er mit uns gestalten möchte. Insofern